ARD.
Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Der illustre Klient. Ein Kriminalhörspiel von Michael Hartwig nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle. Aus dem Englischen von Ruth von Markart und John Lackland.
Es gibt nur eines, was noch wohltuender ist als das türkische Bad selbst, mein lieber Watson.
Und das wäre?
Die wohltuende Entspannung nachher hier im Trockenraum. Nirgends schmeckt mir meine Pfeife besser.
Dass dein Tabak besser riecht, kann man nicht gerade behaupten.
No.
Trotzdem, du hast recht mit dem Trockenraum, Holmes. Auf dich scheint er sich günstig auszuwirken.
Auf mich?
Ja, hier bist du nicht ganz so verschlossen. Du wirst... Fast hätte ich gesagt, du wirst menschlicher.
Ach, tatsächlich? Du willst vermutlich sagen, dass der Trockenraum mir die Zunge löst, wodurch wiederum deine unersättliche Neugierde gestillt wird, was?
Ja, ich wollte dich schon fragen, ob du dich zurzeit mit irgendeinem interessanten Fall befasst.
Na, da du schon fragst, lieber Watson, kannst du die Antwort unter den Papieren finden, die dort auf dem Stuhl aus meiner Jackentasche herausragen.
Wo?
Ja, dort.
Die da?
Ja. Genau genommen handelt es sich um einen Brief. Du darfst ihn auch lesen, wenn du willst.
Danke. Gestern Abend im Kartenclub geschrieben.
Richtig.
Sir James Demery übermittelt Mr. Sherlock Holmes seine besten Empfehlungen und wird morgen Nachmittag um 16:30 bei ihm vorsprechen. Sir James möchte hinzufügen, dass die Angelegenheit, deren wegen er Mr. Holmes zu konsultieren wünscht, äußerst heikel und ebenso wichtig ist. Er rechnet deshalb damit, dass Mr. Holmes, wenn irgend möglich, für diese Besprechung zur Verfügung stehen wird. Ziemlich formell, was, Holmes?
Was weißt du von diesem Demery?
Nur, dass er einen der angesehensten Namen in der Londoner Gesellschaft trägt.
Da will ich dir etwas mehr verraten. Er ist bekannt dafür, dass er delikate Angelegenheiten ins Reine bringt, die nicht in die Zeitungen kommen sollen.
Ach.
Ja, erinnerst du dich zufällig an seine Verhandlungen mit Sir George Lewis?
Ach ja, im Zusammenhang mit dem Hammerford-Testament.
Sir James ist ein Mann von Welt mit einer angeborenen Gabe für die Diplomatie. Da darf man doch wohl hoffen, dass etwas Ernsthaftes dahinter steckt. Offenbar benötigt er unsere Unterstützung dringend.
Unsere Unterstützung?
Watson, wenn du so nett sein willst und vielleicht...
Holmes, es ist mir eine Ehre.
Also gut, die Zeit weißt du ja, 4.30 Uhr. Bis dahin können wir die Sache ad acta legen. Treten Sie näher, Sir James. Willkommen in meinem bescheidenen Heim.
Freut mich, Mr. Holmes. Ach, und das ist fraglos Dr. Watson.
Guten Tag, Sir James.
Ich dachte mir schon, dass ich Sie hier antreffen würde, Dr. Watson. Mr. Holmes wird vermutlich Ihre Mitarbeit dringend benötigen.
Tatsächlich. Bitte nehmen Sie doch Platz.
Vielleicht hier im Korbsessel.
Vielen Dank.
Also, Sir James...
Mr. Holmes, wir haben es mit einem Mann zu tun, der vor Gewalt nicht zurückschreckt. Ich möchte fast behaupten, dass er der gefährlichste Mann Europas ist.
Hm. Sie rauchen nicht.
Nein, danke.
Stört es Sie, wenn ich mir meine Pfeife anstecke?
Im Gegenteil.
Tja, der gefährlichste Mann Europas, Sir James. Ich habe es mit verschiedenen Gegnern zu tun gehabt, die auf diesen schmeichelhaften Titel Anspruch erheben können. Wenn Ihr Mann gefährlicher ist als der verstorbene Professor Moriarty oder der noch lebende Oberst Morren, dann lohnt sich die Bekanntschaft. Dürfte ich seinen Namen erfahren?
Haben Sie je von Baron Gruner gehört?
Dem österreichischen Mörder?
Ihnen entgeht offenbar gar nichts, Mr. Holmes. Sie haben ihn also schon als Mörder eingestuft.
Es ist mein Beruf, die Verbrechen auf dem Kontinent in allen Einzelheiten zu verfolgen. Wie könnte man über die Gerichtsverhandlungen in Prag lesen, ohne zu der Überzeugung zu kommen, dass er schuldig ist? Nur eine Masche im Gesetz und der Tod eines Hauptzeugen haben ihn vor dem Galgen gerettet. Ich bin so sicher, dass er bei dem sogenannten Unfall auf dem Splügenpass seine Frau umgebracht hat, als hätte ich es mit eigenen Augen gesehen.
Mit dieser Ansicht stehen Sie nicht allein.
Ich wusste auch, dass er nach England gekommen ist. Ich war sogar überzeugt, dass er mir früher oder später einiges zu tun geben würde. Also, Sir James, was hat er angestellt? Doch nicht wieder die alte Tragödie?
Nein, schlimmer. Ein Verbrechen aufzuklären ist wichtig, aber eines zu verhüten noch wichtiger.
Bin ganz Ihrer Meinung.
Es ist fürchterlich, Mr. Holmes, mit ansehen zu müssen, wie sich ein entsetzliches Ereignis, eine grauenhafte Situation anbahnt. Und man kann es mit dem besten Willen nicht abwenden.
Oh ja.
Habe ich nicht recht, Dr. Watson? Kann ein Mensch in eine schlimmere Lage geraten?
Schwerlich.
Dann finde ich sicher bei Ihnen beiden Verständnis für den Klienten, in dessen Namen ich hier bin.
Ach, ich wusste gar nicht, dass Sie lediglich als Mittelsmann zu mir kommen. Wer ist der Auftraggeber? Wer ist Ihr Klient?
Ich muss Sie bitten, Mr. Holmes, mir die Antwort zu ersparen. Es ist mir wichtig, meinem Auftraggeber versichern zu können, dass ein alter, ehrenvoller Name in keiner Weise in diese Sache hineingezerrt wird. Seine Motive sind ehrenhaft und in höchstem Grade ritterlich. Aber er zieht es vor, unbekannt zu bleiben.
Tut mir leid, Sir James. Ich bin gewohnt, an einem Ende meiner Fälle Geheimnissen gegenüberzustehen, aber an beiden Enden. Das ist zu verwirrend. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht behilflich sein.
Mr. Holmes, Sie versetzen mich in die größte Verlegenheit. Ich war absolut sicher, Sie würden den Fall übernehmen, wenn ich Ihnen nur den Sachverhalt mitteilen würde. Ein ausdrückliches Versprechen verbietet es mir.
Tja, dann bedauere ich.
Mr. Holmes, darf ich Ihnen wenigstens unterbreiten, was ich zu sagen berechtigt bin?
Bitte. Solange wir uns darüber einig sind, dass ich mich zu nichts verpflichte.
Selbstverständlich. Zunächst einmal, Sie haben doch zweifellos schon von General de Merville gehört.
Merville? Der seinerzeit den Küberpass verteidigt hat?
Ja, ja, derselbe.
Ja, ich habe natürlich von ihm gehört.
Er hat eine Tochter, Violet. Sie ist jung, schön, gebildet und sehr reich. Sie ist es, Mr. Holmes, die wir retten müssen.
Hat Baron Gruner denn Macht über Sie?
Er beherrscht sie, wie man nur eine Frau beherrschen kann. Durch ihre Liebe. Sie haben wohl gehört, dass der Kerl außergewöhnlich gut aussieht, äußerst faszinierend wirkt und etwas Romantisches und Geheimnisvolles an sich hat. Sie wissen schon, was ich meine. Genau das, was alle Frauen so betört. Man sagt, dass keine ihm widerstehen kann.
Ja, aber wie konnte er eine Dame von Mr. Mervilles gesellschaftlicher Stellung je kennenlernen?
Ach, das war auf einer Segeltour im Mittelmeer. Der Schurke machte sich an sie heran und gewann ihr Herz im Handumdrehen. Sie ist völlig vernarrt in ihn. Geradezu besessen sogar. Nur er existiert noch für sie. Sie will kein Wort gegen ihn hören. Dabei ist alles geschehen, um sie von dieser Leidenschaft zu kurieren.
Und?
Um es kurz zu machen, sie will ihn nächsten Monat heiraten. Sie hat einen eisernen Willen und ist volljährig. Es ist also schwer zu sagen, was sie davon abhalten soll.
Weiß sie von seiner Vergangenheit, von der Episode in Österreich?
Der schlaue Teufel hat ihr jede Einzelheit von dem Skandal erzählt, in den er verwickelt war, aber er hat es so hingestellt, dass er immer als unschuldiger Märtyrer daraus hervorgeht.
Und sie nimmt einfach seine Schilderung als bare Münze und will nichts anderes hören. Verstehe. Was sagst du, Holmes?
Äußerst schwierig, Watson. Ja, aber mit dem, was Sie uns erzählt haben, Sir James, haben Sie uns doch offenbar schon den Namen Ihres Klienten preisgegeben.
General de Merville? Nein, Mr. Holmes. Ich könnte Sie jetzt täuschen, indem ich Sie in diesem Glauben belasse. Aber Merville ist nicht mein Auftraggeber. Er ist ein gebrochener alter Mann. Seine Tochter ist fest entschlossen, einen Abenteurer und Intriganten zu heiraten. Und Merville ist völlig unfähig, mit einem so ausgekochten Burschen wie diesem Gruner fertig zu werden.
Und wer ist Ihr Klient?
Mr. Holmes, es handelt sich um einen langjährigen Freund des Generals. Er hat sich wie ein Vater des jungen Mädchens angenommen, seit sie noch auf der Schulbank saß. Und er kann dieses Drama nicht mit ansehen, ohne den Versuch zu machen, es zu verhindern. Mehr darf ich Ihnen nicht sagen.
Ja. Ihr Problem interessiert mich, Sir James. Ich werde es mit Vergnügen genauer unter die Lupe nehmen.
Dann bin ich Ihnen zutiefst verbunden. Ich habe es nicht anders erwartet, nachdem ich Ihnen die Tatsachen unterbreiten durfte. Aber jetzt will ich Sie nicht länger aufhalten.
Wie kann ich Sie erreichen?
Durch meinen Club jederzeit.
Und die derzeitige Adresse des Barons?
Ach ja, natürlich. Van Lodge bei Kingston.
Aha.
Ein großer Besitz. Er hat Glück gehabt mit einer Reihe zweifelhafter Spekulationen. Er ist heute ein reicher Mann, was ihn als Gegner vermutlich gefährlicher macht denn je.
Können Sie vielleicht sonst noch etwas über ihn sagen?
Tja, er hat einen kostspieligen Geschmack. Er ist ein Pferd danach. Außerdem sammelt er mit Leidenschaft Bücher und Bilder. Und besonders Antiquitäten.
Ja, er hat offenbar auch eine künstlerische Ader.
Wenn ich nicht irre, ist er Experte für chinesische Keramik. Er hat ein bekanntes Buch darüber verfasst.
Alle großen Verbrecher sind komplizierte Charaktere. Mein alter Freund Charlie Peace spielte virtuos Violine. Auch Wainwright, der Fälscher, war kein schlechter Künstler. Ich könnte noch viele aufzählen. Schön, Sir James, Sie können Ihrem illustren Klienten mitteilen, dass ich mich mit Baron Gruner eingehend befassen werde.
Ich danke Ihnen. Guten Tag, meine Herren.
Guten Tag.
Auf Wiedersehen, Sir James.
Ach, und vergessen Sie nicht, ich bin jederzeit über meinen Club zu erreichen.
Ausgezeichnet. Sir James? Na, Watson, was hältst du davon?
Ich nehme an, du wirst selbst mit der jungen Dame sprechen müssen.
Aber Watson, wenn der arme gebrochene Vater ihr Herz nicht rühren kann, was soll ein Fremder da ausrichten? Nein. Nein, ich glaube, wir müssen die Sache von einer ganz anderen Seite anpacken. Vielleicht kann Chinwell Johnson uns helfen.
Chinwell Johnson? Dieser Rowdy?
Ja, Watson. Reue ist etwas Großartiges. Zweimal Zuchthaus, das hat Wunder gewirkt.
Aber wie soll er dir helfen?
Na, dieser Rowdy, wie du ihn nennst, ist in jedem zweifelhaften Lokal, in jedem Nachtasyl, in jeder Spielhölle Londons gern gesehen. Mit seinen zwei Vorstrafen hat er einen gewissen Nimbus erworben. Außerdem besitzt er ein flinkes Auge und einen regen Verstand. Diese Talente hat er erfreulicherweise mehr als einmal den Hütern des Rechts und der Ordnung zur Verfügung gestellt.
Ach, ein Polizeispitzel also?
Das eigentlich nicht. Wenn er für die Polizei tätig wäre, hätten seine Kumpanen das inzwischen herausgefunden. Glücklicherweise beschränkt er seine Aufmerksamkeit jedoch auf Fälle, die nie direkt vor Gericht kommen. Ich sag dir was, Watson. Wie wär's denn, wenn wir uns zum Abendessen in unserem kleinen Restaurant treffen würden? Inzwischen werde ich mich mal kurz mit Chinwell Johnson unterhalten.
Holmes.
Ausgezeichnet, die Suppe.
Holmes.
Ist immer gleich gut.
Na, zum Teufel mit der Suppe, Holmes. Es macht dir wohl besonderes Vergnügen, mich derart auf die Folter zu spannen.
Tu ich das? Tja, ich habe dir eigentlich nicht viel zu berichten. Johnson schnüffelt bereits für uns herum. Vielleicht gabelt er in den dunklen Verliesen der Unterwelt irgendwelchen nützlichen Unrat auf.
Aber wenn Miss Merville nicht glauben will, was bereits über diesen Gruner bekannt ist, warum sollte sie sich durch etwas, was wir herausfinden, bekehren lassen?
Sehr richtig, lieber Watson. Sehr richtig. Was im Kopf und im Herzen einer Frau vor sich geht, ist für uns Männer unerfindlich. Mord mag verzeihlich oder verständlich erscheinen, wo ein harmloseres Vergehen Anstoß erregt. Baron Gruner erwähnte vorhin, dass ich...
Gruner?
Ja, ja. Ach, du weißt doch, dass ich mit meinem Gegner immer gleich die Klingen kreuze. Ich habe ihn gern unmittelbar vor mir, um mich zu überzeugen, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Sobald ich Johnson seine Anweisungen gegeben hatte, nahm ich mir eine Droschke nach Kingston. Ich traf den Baron in höchst leutseliger Stimmung an.
Hat er dich erkannt?
Das war nicht weiter schwierig. Ich schickte ihm meine Visitenkarte hinein. Er empfing mich auf der Stelle.
Ich dachte mir schon, dass Sie mich früher oder später besuchen würden, Mr. Holmes. Ohne Zweifel kommen Sie im Auftrag von General de Merville. Sie sollen versuchen, meine Heirat mit seiner Tochter Violet zu verhindern. Habe ich recht?
Wie Sie belieben.
Lassen Sie sich eins sagen, mein Verehrtester. Sie werden nur Ihr wohlverdientes Ansehen schädigen, ganz zu schweigen davon, dass Sie sich einer gewissen Gefahr aussetzen. Ich rate Ihnen dringend, Geben Sie die Sache sofort auf.
Merkwürdig, genau den gleichen Rat wollte ich Ihnen gerade geben.
Ach.
Ich weiß Ihre Intelligenz zu schätzen, Baron Gruner, und der kurze Eindruck, den ich von Ihrer Persönlichkeit gewonnen habe, hat meine Achtung nicht vermindert. Aber hören Sie, was ich Ihnen zu sagen habe, von Mann zu Mann.
Na schön.
Niemand hat die Absicht, in Ihrer Vergangenheit herumzustöbern. Das ist abgetan und Sie befinden sich jetzt in ruhigem Fahrwasser. Aber wenn Sie auf diese abenteuerliche Heirat bestehen, dann werden Sie einen Schwarm einflussreicher Feinde haben, die nicht eher ruhen und rasten werden, bis Ihnen der Boden in England zu heiß geworden ist. Ich frage Sie nun, ist es das wert?
Oh, verzeihen Sie meine Belustigung, Mr. Holmes. Aber es ist wirklich komisch, wie Sie Ihr Spiel spielen, ohne eine einzige gute Karte in der Hand zu haben. Ich bin überzeugt, kein Mensch könnte es besser machen, aber es ist trotzdem recht kläglich. Keinen Trumpf in der Hand, Mr. Holmes? Nichts als zwei und drei.
Glauben Sie, was Sie glauben wollen.
Ich weiß es. Lassen Sie mich eins klarstellen. Meine eigenen Karten sind so gut, dass ich mir leisten kann, sie aufzudecken. Ich schätze mich glücklich, die uneingeschränkte Zuneigung der jungen Dame gewonnen zu haben, und zwar, obwohl ich ihr alle die unseligen Zwischenfälle in meinem Vorleben genau erzählt habe. Außerdem habe ich ihr gesagt, dass gewisse böse und intrigante Menschen, ich hoffe, Sie erkennen sich selbst, an Sie herantreten und ihr das alles vortragen würden. Und ich habe ihr auch die notwendigen Verhaltungsmaßregeln gegeben.
Tja, dann haben wir uns eigentlich nichts mehr zu sagen. Hm? Wenn Sie nichts dagegen haben, Baron Gruner, verabschiede ich mich jetzt.
Bitte? Das Vergnügen war ganz auf meiner Seite. Aber bevor Sie gehen, Mr. Holmes,
ja?
Kannten Sie zufällig Lebrun, den französischen Detektiv?
Ja, allerdings.
Wissen Sie auch, was ihm passiert ist?
Ich habe gehört, dass er im Montmartre zusammengeschlagen worden ist und für sein Leben ein Krüppel bleiben wird.
Das stimmt. Der Zufall wollte es, dass er sich gerade eine Woche vorher zu eingehend mit meinen Angelegenheiten befasst hatte. Lassen Sie die Finger davon, Mr. Holmes. Das bringt kein Glück.
So, mein lieber Watson, jetzt bist du endlich auf dem Laufenden.
Ein gefährlicher Kunde.
Äußerst gefährlich. Einen Prahlhans kann man ignorieren, aber Leute von seinem Schlag sagen meist weniger, als sie meinen.
Holmes, musst du dich einmischen? Ist es wirklich so wichtig, ob ihr das Mädchen heiratet? Sie tut es schließlich aus freiem Willen.
In Anbetracht der Tatsachen, dass er ohne Zweifel seine letzte Frau ermordet hat, finde ich es höchst wichtig. Unser illustrer Klient ist offenbar derselben Ansicht. Komm, 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 Watson, trink deinen Kaffee aus. Wir wollen heimfahren. Shinwell Johnson wartet bestimmt schon auf uns. Nun, Johnson?
Ich habe mir gestattet, Miss Kitty Winter mitzubringen. Was die nicht weiß, ist... Aber lassen wir sie lieber selber reden. Fang an.
Ja. Wir sind alte Kumpane. Der Shinwell und ich haben fast die gleiche Adresse. London in der Hölle. Das erreicht uns immer. Aber einen Kerl gibt es, der gehört in eine noch heißere Hölle als wir, wenn es überhaupt eine Gerechtigkeit gibt auf der Welt. Das kann ich Ihnen flüstern.
Mir scheint, Sie stehen unseren kleinen Nachforschungen wohlwollend gegenüber, Miss Winter.
Und wie? Ich bin dabei, wenn es darum geht, Adalbert Gruner dahin zu bringen, wo er hingehört.
Sie kennen ihn also von früher.
Was ich mal war, tut nichts zur Sache. Aber was ich heute bin, das hat Gruner auf dem Gewissen. Gruner und kein anderer.
Hat Johnson Ihnen erklärt, wie die Dinge stehen?
Das habe ich, ohne was auszulassen.
Die junge Dame ist über beide Ohren in ihn verliebt. Man hat ihr alles über Gruner erzählt, aber es ist ihr gleichgültig.
Auch der Mord?
Ja.
Die hat Nerven.
Sie hält das Ganze für erlogen.
Können Sie ihr denn nicht die Beweise zeigen?
Welche Beweise?
Na, bin ich vielleicht kein Beweis? Wenn ich hingehe und der mal sage, wie er mich behandelt hat.
Würden Sie das tun, Miss Winter?
Und ob. Der Mord, um den man so ein Theater gemacht hat, war ja nicht das einzige. Ich weiß mehr. Kennen Sie das rote Buch, was er hat?
Was für ein rotes Buch?
Na, der Kerl sammelt doch Frauen wie ein anderer Schmetterlinge oder Motten. Und alle stehen in dem roten Buch. Ganz genau mit Namen, Fotos. Und nicht zu glauben, dass ein Mensch sowas aufschreiben kann. Da würden der jungen Dame die Augen aufgehen. Ich weiß auch, wo er es hat.
Woher wollen Sie das wissen?
Lass mal, Watson.
Zumindest weiß ich, wo er es früher immer gehabt hat. In so einem großen Schrank, wo er auch seine chinesischen Töpfe hat.
Hochinteressant, Watson, wirklich hochinteressant. Ja. Miss Winter, ich mache gern von Ihrem Angebot Gebrauch und möchte unserer jungen Dame ihre Kenntnisse nicht vorenthalten. Von dem so hübschen roten Buch wollen wir vorläufig noch nichts verlauten lassen. Später vielleicht, falls alles andere fehlschlägt. Morgen früh, mein lieber Watson, werden Miss Winter und ich, Miss Merville, unseren Besuch abstatten.
Mordanschlag auf berühmten Detektiv. Abendblatt. Überfall auf Sherlock Holmes. Abendblatt.
Was war das? Geben Sie schnell.
Bitte sehr.
Ja, schon gut, bald den Rest.
Danke vielmals. Hallo. Abendblatt. Mordanschlag auf berühmten Detektiv.
Großer Gott. Abendblatt. Mr. Sherlock Holmes, der bekannte Sherlock Detektiv, Opfer eines schweren Überfalls. Gegen 12 Uhr. Regent Street. Zwei mit Stöcken bewaffnete Männer. Kopf und vom Doktor als ernst bezeichnet. Ins Charing Cross Krankenhaus eingeliefert. Bestand später darauf, in seine Wohnung zurückgebracht zu werden. Ach, Droschke! Droschke, hierher, schnell!
Bitte, Sir.
So schnell Sie können, Mann. Fahren Sie, was das Zeug hält, in die Baker Street Nummer 221b.
Sofort, Sir.
Na, wenn das nicht mein alter Freund Watson ist.
Waren Sie schon bei ihm, Sir Leslie? Wie geht es ihm?
Keine akute Gefahr. Ein paar ganz nette Risse in der Kopfhaut und Quetschungen.
Darf ich zu ihm?
Ach, ein paar Minuten können nicht schaden. Ein zäher Bursche, was? Aber nicht zu lange bleiben. Ich muss mich beeilen. Kommen Sie doch mal bei mir vorbei.
Ja, ja, gern. Holmes.
Es geht schon, mein lieber Watson. Und mach nicht so ein ängstliches Gesicht. Es sieht viel schlimmer aus, als es ist.
Gott sei es gedankt.
Ich kann auch mit meinem Stock umgehen. Die meisten Schläge habe ich abgefangen, aber gegen den zweiten Kerl, da kam ich nicht mehr an.
In der Zeitung steht, Sie seien entkommen.
Ein wohl vorbereiteter Anschlag. Komm mal her, komm her, setz dich zu mir. Ja, ich habe einen ganz bestimmten Plan. Die Hauptsache ist, du musst meine Verletzungen stark übertreiben.
Ja, wem gegenüber?
Allgemein. Bei dir wird man sich erkundigen. Trag es dick auf. Sag, wir könnten von Glück reden, wenn ich die Woche noch überlebe. Gehirnerschütterung, ja, Delirium. Ach. Du kannst es gar nicht schlimm genug hinstellen.
Und Sir Leslie?
Ja, mit dem werde ich schon fertig. Ich stöhne ihm tüchtig was vor.
Also gut. Sonst noch was?
Ja. Sage Shinwell Johnson, er soll das Mädchen Kitty Winter in Sicherheit bringen. Wenn sie sich an mich herantrauen, ist es unwahrscheinlich, dass sie verschont bleibt. Das ist dringend, Watson.
Ich gehe gleich zu ihm.
Schön. Watson.
Ja?
Sei so gut und lege mir meine Pfeife hier auf den Tisch. Ja, und den Tabak.
So, bitte.
Danke. Und komm jeden Morgen, dann können wir unseren Feldzug weiter planen.
Guten Morgen, lieber Holmes. Heute siehst du schon viel besser aus.
Ja, Sir Leslie hat heute die Fäden herausgenommen. 8 Tage hat's gedauert. Nicht schlecht, was?
In den gestrigen Abendzeitungen steht, du hättest neues Wundfieber bekommen.
Das ist ja großartig, mein lieber Watson.
Leider habe ich auch einige Neuigkeiten, die dir weniger gefallen werden.
Und zwar?
Baron Grunne sticht Freitag in Liverpool in See.
Oh, verflixt.
Nach den Vereinigten Staaten. Wichtige Geschäfte, die er vor seiner bevorstehenden Heirat erledigen will.
Am Freitag, sagst du?
Ja.
Es wäre in 3 Tagen. Er will sich verkriechen bis zum allerletzten Moment, aber da täuscht er sich, Watson. Du hör zu, ich brauche deine Hilfe.
Ja, deshalb bin ich ja da.
Dann verbringe die nächsten 24 Stunden damit, chinesische Keramik zu studieren.
Chinesische Keramik?
Ja, und zwar eingehend. Dein Freund Lomax von der Bibliothek ist genau der Mann, dich da richtig einzuweihen. Keine Widerrede. Morgen erwarte ich dich wieder.
Holmes, du kannst zufrieden sein. In den Morgenzeitungen steht, du liegst im Sterben.
Ist ausgezeichnet, Watson. Nein, wie du siehst, bin ich schon wieder auf den Beinen und fühle mich gar nicht schlecht. Aber du, hast du deine Lektion gelernt?
Ja, so gut ich konnte. Oh, das ist ja ein so riesiges Gebiet.
Ja, chinesische Keramik in so kurzer Zeit nicht so einfach, zugegeben. Die Frage ist jetzt, könntest du schon eine kleine Unterhaltung darüber führen?
Tja, ich glaube schon. Eine Zeit lang wenigstens.
Dann hole mir doch bitte mal vorsichtig die kleine Dose, die dort auf dem Kamin steht.
Aber gern.
Vorsichtig, Watson, vorsichtig. Danke. Also, jetzt sieh dir das mal an.
Donnerwetter. Holmes, das ist ja...
Ja, mein lieber Watson, echtes Eierschalenporzellan aus der Ming-Dynastie. Ein selteneres Stück von einer Untertasse ist nie in einer Auktion aufgetaucht. Ein vollständiger Satz wäre ein Königreich wert. Ich bezweifle sogar, ob überhaupt einer existiert, außer im kaiserlichen Palast in Peking.
Ein Lesensstück.
Der Anblick allein würde einen echten Kenner ganz verrückt machen. Du musst sehr vorsichtig damit umgehen, ja?
Ich? Wieso ich?
Oder besser gesagt, Dr. Hill Barton.
Was?
Dr. Hill Barton. Wohnhaft in der Half Moon Street, Nummer 369, muss vorsichtig damit umgehen. Das nehme ich deinen Namen für heute Abend, mein lieber Watson. Und hier ist eine Visitenkarte, die ich extra für dich habe anfertigen lassen.
Ja, und was hat Dr. Hill Barton zu tun?
Er wird um 7:30 Baron Gruner besuchen. Er ist bereits angemeldet, soll ein absolut einmaliges Exemplar aus der Ming-Zeit bei sich haben. Na, kapiert?
Ach so.
Ja, du kannst außerdem ruhig Mediziner bleiben, Watson. Das macht deine Rolle leichter. Du bist ein Sammler, ja, ein Sammler. Dieses Stück ist dir in die Hände gefallen. Du hast von des Barons Interesse für solche Sachen gehört und wärst nicht abgeneigt, es für einen angemessenen Preis abzugeben.
Zu welchem Preis?
Ja, eine berechtigte Frage, Watson. Das könnte dich leicht zum Stolpern bringen, wenn du den Wert deiner eigenen Ware nicht kennst. Diese Untertasse hat mir übrigens Sir James Demery besorgt. Du übertreibst nicht, wenn du andeutest, dass ihresgleichen heutzutage in der Welt kaum mehr zu finden ist.
Dann kann ich ja vorschlagen, dass der ganze Satz von einem Experten geschätzt werden soll.
Watson, du übertriffst dich selbst.
Danke.
Heute.
Oh, du...
Ja, dein Takt verbietet dir selber, einen Preis zu nennen. Was könnte natürlicher sein?
Aber wenn Gruner mich nun gar nicht empfängt...
Ja, dich nicht, aber einen Dr. Hill Barton empfängt er. Schon wegen des einmaligen Exemplars, das du ihm zeigen wirst...
Und wenn ich das alles getan habe?
Weitere Anweisungen brauchst du nicht, mein Lieber. Das Übrige wird sich schon aus der Unterhaltung ergeben.
Bitte nehmen Sie Platz, Dr. Bach.
Danke vielmals.
Ich habe mir gerade meine eigenen Schätze noch einmal angesehen und mir überlegt, ob ich mir wirklich eine Ausdehnung meiner Sammlung leisten kann. Hier, dieses kleine Tang-Exemplar aus dem 7. Jahrhundert wird Sie doch sicher interessieren.
Sehr sogar.
Haben Sie je feinere Arbeit oder bessere Glasur gesehen? Mhm. Aber Sie haben die Ming-Untertasse bei sich?
Hier ist sie, Baron Gruner. Was halten Sie davon?
Oh, sehr schön. Wirklich wunderbar. Und Sie sagen, Sie haben einen ganzen Satz von 6?
Richtig, ja.
Ich verstehe gar nicht, dass ich von solch großartigen Stücken nie gehört habe. Ich weiß nur von einer Untertasse in England, welche zu dieser passt, und die ist ganz bestimmt nicht zu verkaufen. Wäre es sehr indiskret zu fragen, Dr. Barton, wie Sie zu diesem Stück gekommen sind?
Das tut nichts zur Sache. Sie können sich selbst überzeugen, dass es echt ist. Und was den Preis anbelangt, so bin ich durchaus bereit, die Schätzung eines Experten zu akzeptieren.
Echt ist das Stück, ohne jeden Zweifel. Aber wenn man sich mit Objekten von derartigem Wert befasst, möchte man natürlich gern sicher gehen. Angenommen, ich muss schließlich jede Möglichkeit in Betracht ziehen. Angenommen, es stellt sich hinterher heraus, dass Sie gar kein Recht hatten, den Satz zu verkaufen.
Ja, für eine solche Eventualität würde ich jede Garantie übernehmen.
Trotzdem kommt mir das ganze Geschäft etwas ungewöhnlich vor.
Tja, Baron Gruner, es liegt mir fern, Ihre wertvolle Zeit unnötig zu beanspruchen. Ich habe Ihnen das Stück als erstem offeriert, weil ich hörte, Sie seien ein Kenner. Aber ich kann es auch ohne Schwierigkeiten woanders anbieten.
Nein, nein, bitte nehmen Sie doch wieder Platz, Dr. Barton. Darf ich erfahren, wer Ihnen erzählt hat, dass ich Sammler bin?
Sie haben doch ein bekanntes Buch über Antiquitäten geschrieben.
Haben Sie das Buch gelesen?
Nein. Oh, liebe Güte, die Sache wird mir immer unverständlicher. Sie sind ebenfalls Kenner und Sammler und haben ein so wertvolles Stück in Händen. Und doch haben Sie sich nie die Mühe gemacht, das einzige Buch zu konsultieren, in dem seine Bedeutung genau geschildert ist.
Ich bin sehr beschäftigt. Ich bin praktischer Arzt.
Wenn ein Mann ein Hobby hat, verfolgt er es, wenn er auch noch so viel zu tun hat. Na, als Kenner haben Sie doch sicher nichts dagegen, wenn ich Ihnen einige kurze Prüfungsfragen stelle. Ich frage Sie also, was wissen Sie über den Kaiser Shomu und inwiefern steht er im Zusammenhang mit dem Shosho in Nara? Erzählen Sie mir mal etwas über die Wei-Dynastie im Norden und ihre Rolle in der Geschichte der Keramik.
Das ist doch unerhört. Ich bin gekommen, um Ihnen einen Gefallen zu erweisen und nicht um mich prüfen zu lassen, wie ein Schuljunge. Meine Sachkenntnisse reicht vielleicht die Ihre nicht, aber ich habe nicht die Absicht, Fragen zu beantworten, die mir in derart beleidigender Weise gestellt werden.
Nein, Dr. Barton, wenn Sie überhaupt Barton heißen. Sie verfolgen einen ganz anderen Zweck. Sie handeln im Auftrag von Sherlock Holmes, nicht wahr? Der Herr Detektiv liegt im Sterben, also schickt er seine Handlanger aus, um mich im Auge zu behalten. Stimmt's? Gut. Sie haben sich hier eingeschlichen, aber wieder hinauszukommen, das wird Ihnen verdammt schwerfallen.
Alles in Ordnung, Watson. Den Rest kannst du mir überlassen.
Das werden wir sehen.
Vorsicht, Holmes! Er hat eine Pistole!
Aus dem Weg, alle. Jetzt bin ich dran.
Miss Winter!
Ich brauche nur eine Sekunde. Da, Baron Adalbert Gruner. Diese Fratze verführt niemanden mehr wie mich damals.
Vitriol über sein ganzes Gesicht. Schnell, Holmes! Um Himmels Willen, such mir etwas Öl. Vielleicht können wir wenigstens die Augen noch retten. Rasch, bitte ich dich, rasch!
Entsetzlich, Holmes.
Das ist der Fluch der bösen Tat, Watson. Und der bösen Taten waren es viele. Das kannst du mir glauben.
Er ist für sein Leben entstellt.
Ich versichere dir, ich hatte keine Ahnung, dass Kitty Winter Vitriol bei sich trug. Sie kam mit mir, um das rote Buch mit den Adressen und Fotos zu suchen, von dem sie uns erzählt hat. Bei deinen beschränkten Kenntnissen der chinesischen Keramik blieb uns nicht viel Zeit. Nachts ist Gruner gegen Einbruch gesichert. Und bei seiner Abreise nach Amerika hätte er das Buch nie hier gelassen. Es war unsere einzige, aber auch unsere letzte Chance. Das ist Ihnen doch klar, Sir James.
Natürlich. Der Mann war ein Mörder, Dr. Watson, und hätte wieder gemordet.
Vielleicht haben Sie recht.
Ich hoffe nur, Miss Merville ist außer Gefahr.
Noch nicht. Diese Art Frauen reagieren seltsam. Als entstellter Märtyrer würde sie ihn wahrscheinlich nur noch mehr lieben. Nein, Sir James. Nehmen Sie dieses schmutzige Buch mit zu Ihrem Klienten und raten Sie ihm, keine Rücksicht auf die Gefühle der jungen Dame zu nehmen. Moralisch müssen wir ihn erledigen, nicht physisch. Das Buch wird ihr alle Illusionen rauben. Es ist seine eigene Handschrift. Das muss sie ernst nehmen.
Eine scheußliche Geschichte. Aber Sie, meine Herren, haben uns sehr geholfen. Alle beide. Ich danke Ihnen.
Leben Sie wohl, Sir James.
Leben Sie wohl. Ich fürchte, die Polizei wird der armen Kitty Winter tüchtig zusetzen, Watson. Obwohl man ihr sicher mildernde Umstände zubilligen wird.
Du magst recht haben. Aber wenn man bedenkt, dass eine Frau zu sowas...
Oh, da musst du leider noch einiges lernen, Watson. Wenn ich dir erzählen würde...
Hund! Schnell! Komm doch mal ans Fenster.
Warum? Was gibt's denn?
Sir James Demery. Der Vierspänner, in den er gerade gestiegen ist. Siehst du ihn? Da, jetzt fährt er ab. Das Wappen auf der Tür.
Aha.
Jetzt weiß ich, wer unser illustre Klient gewesen ist. Es war...
Nein, mein lieber Watson. Er ist ein ritterlicher Gentleman und treuer Freund einer Dame in Not. Das soll uns genügen, jetzt. Und für alle Zeiten.
Vom Bayerischen Rundfunk hörten Sie Der illustre Klient, ein Kriminalhörspiel von Michael Hartwig nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle, aus dem Englischen von Ruth von Markart und John Lackland. Die Mitwirkenden waren Sherlock Holmes, Peter Passetti, Dr. Watson, Klaus Behrendt, Baron Gruner, Kurt Meisel, Kitty Winter, Eva Pflug, Sir James Damery, Hans Kaninenberg, Dr. Oakshott, Erwin Faber, Shinwell Johnson, Gernot Duda, ein Zeitungsverkäufer, Alexander Malachowski, Musik, Peter Zwetkow, Ton und Technik, Heinz Sommerfeld und Irmgard Ringseisen, Assistenz, Richard Rupprecht, Regie, Heinz-Günther Stamm.
Okay, es ist draufgeladen. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, ist die Sache draußen.
Ab sofort findet ihr die besten Polit-Thriller-Hörspiele an einem Ort. Verborgene Machenschaften, gesellschaftliche Abgründe und private Tragödien mit Tiefgang. Schlechte Gesellschaft enthüllt abgebrühte Bösewichte, undurchsichtige Konzerne und raffinierte Regierungen.
Wie erst jetzt bekannt wird, wurde auf dem europäischen Klimagipfel vergangene Woche ungefilterte Rohluft in den autonomen Luftkreislauf des Tagungszentrums eingespeist. Noch ist unklar, ob es sich um einen gezielten terroristischen Anschlag oder um eine gefährliche Aktion selbsternannter Umweltaktivisten handelt.
Relevant, politisch und mit absoluter Nervenkitzelgarantie. Hört rein und abonniert Schlechte Gesellschaft in der ARD-Audiothek. Bis zum nächsten Fall.